Da können wir nur hoffen, dass Musk und Trump die Marines schicken und uns wieder befreien oder sowas. Oder vielleicht werden wir ja wirklich mal offiziell dann 51. Staat.
Stimmt, das könnten wir dem ja mal anbieten.
Ey, das wäre, glaube ich.
Ey, Trump, wo du gerade dabei bist, andere Länder einzugliedern.
Bitte?
Ja, hallo.
Wir machen mit. Wir sind dann sowas wie Außenposten, ne?
Ja, genau.
So eine Enklave in Europa. Warum nicht? Schwarz lackierter Steigbügelhalter der Sozialisten.
Das ist ja auch ein Kommunistenverein.
Ja, ja.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Do it, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Ah, die Kettensäge, danke.
Die Kettensäge, bitte. So.
Wir sollten noch einen Säurekanister bereitstellen.
Wofür?
Um dann auch die Wurzel rauszuätzen.
Das ist richtig, das ist wahr. Ich glaube, Benjamin Mutlak hat das mal erwähnt.
Ja.
Die Kettensäge ist eigentlich das falsche Symbol. Eigentlich bräuchte es einen Bagger, der die Wurzel tatsächlich auch rausreißt.
Ja. Und dann muss der Boden vergiftet werden.
Damit für immer und ewig.
Damit nie wieder etwas nachwächst.
Salz.
Ja.
In diesem Sinne.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Es wird nicht besser.
Niemals! Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit Sascha Koll und Martin Mocharski. Ja, nach dieser krassen Woche, ne?
Ja, unfassbar. Schon wieder unfassbar, was alles
es
wieder passiert
ist. Es ist alles wirklich, es ist zum...
Da hat sich die Autoren wieder richtig Mühe gegeben.
Genau, genau. Also die wollen uns tatsächlich aus dieser Staffel nicht entlassen, nee. ohne, wie sagt man, Spoiler oder Cliffhanger. Ja, also genau. Das ist ja... Das Jahr endet ja echt exakt so, wie es angefangen hat, nämlich ereignisreich bis zum geht nicht mehr, ja.
Oh ja. Also, die CDU ist genauso am Ende, nee, die FDP ist genauso am Ende wie am Anfang des Jahres. Ne?
Ja, wobei sie ist ja schon einen Schritt weiter, ne?
Ja.
Wir haben es ja alle mitgekriegt, ne? Die FDP in Umfragen irgendwo bei 4%, ja. Da 3%. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, alles, also viel, viel passiert und wollen wir heute mal beginnen mit einer Zuschauerzuschrift, die sich dann auch direkt auf den ersten Werbeblock bezieht. Sehr geehrter Herr Mocharski, das bin ich. Hiermit möchte ich mich für das Dachcouch-Quartett am 19.12.24 anmelden. Einblendung jetzt. Ja, Sie wissen ja, was da ist, ne? Ich hoffe, das ist noch möglich. Ja, selbstverständlich ist das noch möglich. Wir haben das ganze Lokal für uns. Also da ist noch ein bisschen Platz. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute sich da angemeldet haben, wie viele Leute kommen werden. Also ich schätze mal so 20 Anmeldungen, Pi mal Daumen,
ja,
habe ich schon.
Plus die sich nicht anmelden.
Die schon wissen, wo das stattfindet. Das ist ja das Einzige, worum es geht. Es geht nur darum, dass Sie von mir dann die Adresse bekommen, wo diese ganze Aufzeichnung dann stattfindet.
Eintritt frei,
genau. Aber für Getränke und für Speis müssen Sie dann tatsächlich selber sorgen, ja. Der Wirt freut sich. Ich fahre fort. Zwar wollte ich auch schon immer mal zu einem der Stammtische kommen, aber die Anreise aus Stuttgart macht das nicht leichter. Bei der Gelegenheit musste ich jetzt aber über meinen Schatten springen, denn wer kann schon eine Gelegenheit ausschlagen, am Nachmittag mit Trinken anzufangen?
Ja.
Keiner, ja. Im Falle eines positiven Bescheids meiner Anmeldung würde ich mich über die Benennung der Location freuen, damit ich eine Unterkunft buchen kann. Ja, das ist ja in der Zwischenzeit geschehen. Für den Fall, dass ich zu spät bin, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, Herrn Lichtschlag, Herrn Koll und Herrn Werner für die vielen geistreichen und amüsanten Beiträge zu bedanken. Gern geschehen. Ich folge Ihnen erst seit einem Jahr, dafür aber umso angeregter und freue mich jede Woche auf das Dachtheken-Duett. Ihnen und initial dem Blog-Trainer habe ich es zu verdanken, auf den Libertarismus gestoßen zu sein und begrüße als Neuer die libertären Basics sehr, auch wenn diese in letzter Zeit etwas untergegangen sind. Stimmt, also darüber haben wir lange nicht mehr gesprochen.
Aber heute haben wir ein leicht libertäres Basic-Thema.
Ja, stimmt, da geht es um Eigentum. Ne?
Genau, ja, das ist ja unser Ding.
Das eigentlich. Ist unser Ding und das ist auch sehr problematisch. Naja, wie gesagt, besonders betonen möchte ich, dass es mir gelungen ist, dank Ihren Inputs die aktuelle Lage in Deutschland und der Welt deutlich entspannter zu nehmen und mit einer gesunden Portion Stoizismus statt Sorgen durch das Leben zu gehen. Damit haben wir alles erreicht.
Ja.
Denn genau so sollten Sie mit dieser ganzen Situation hier umgehen, auch wenn sie herausfordernd erscheint. Am Ende wird die Suppe ja nie so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Äußerst amüsant und hilfreich war hier der Vorschlag von einem von Ihnen, die Politik als Show zu betrachten, was sie nun mal auch ist. Ja, das mache ich gelegentlich. Bitte machen Sie weiter so wie bisher. Wir geben uns Mühe. In diesem Sinne verbleibe ich mit freundlichen Grüßen sowie beste Staffel ever und Steuern sind raub. Ja,
sehr gut.
Herzlichen Dank für die Zuschrift. Wie gesagt, meine Damen und Herren, es sind noch Plätze frei. Wir würden uns über Ihr Erscheinen dort beim Weihnachtsspecial wirklich sehr freuen. Das ist ja jetzt ein Pilotprojekt von uns. Wir wollen tatsächlich mal hier, wie gesagt, dass das Dach-Couch-Quartett nicht nur live streamen, sondern das Ganze auch noch vor Publikum machen. Ja, also,
was soll schon groß schief gehen?
Was soll schief gehen? Ne, also Sie müssen sich das auch so vorstellen, dass wir uns auch wirklich darüber freuen, Sie dann mal persönlich kennenzulernen, was ja hier beim Stammtisch schon gelegentlich geschehen ist. Ne? Da haben wir ja schon einige unserer Zuschauer kennengelernt und ja, um das hier nochmal zu betonen, das ist kein exklusiver Club oder sowas. Ne? Wir kennen die Leute, die da hinkommen, ja auch nicht. Ne? Sie sind alle herzlich eingeladen. Wir tun das alles nur, also auch für uns, um mit Ihnen gemeinsam Bier trinken zu können, ne? Ja, ne? Ja,
genau.
Dann habe ich das ja alles gesagt. Ja, wissen Sie Bescheid, das war der erste Werbeblock, ne? Fahren wir fort.
Wir könnten mal neue Stühle brauchen, oder?
Ja,
Das ist aber auch so ein Running Gag seit Folge, weiß ich nicht,
seit wir die Stühle haben, ich glaube, das war das Erste, was wir festgestellt haben. Boah, die sind aber unbequem. Naja, jetzt haben wir den Salat. Ja, was ich besonders toll fand, ne? Die Nachricht macht ja jetzt die Runde. Beatrix von Storch darf nun behaupten, dass Korrektiv dreckige Lügen verbreitet.
Sehr gut.
Das ist gerichtsfest.
Ja. Ja. Also Linke, die sagen, Höcke ist gerichtsfest ein Faschist, müssten jetzt auch sagen, Korrektiv verbreitet gerichtsfest,
Dreckige Lügen.
Dreckige Lügen.
Ja, das würde ich natürlich nie behaupten. Nee. Also ich weiß ja nicht, ob ich im Falle eines Prozesses Recht bekäme. Ne?
Es ist ja genauso wie beim Höcke. Mhm. Niemand hat sich mit der Tatsachenbehauptung auseinandergesetzt. Mhm. Es geht darum, dass es von der Meinungsfreiheit gedeckt ist.
Genau.
Darum geht's.
Ja.
Ja. Ja. Ja, finde ich based.
Ich finde das gut. Also alles, was für die Meinungsfreiheit hier entschieden wird, das ist zu begrüßen.
So sieht's aus.
Ja.
Ich hatte da noch einen Take zu, glaube ich. Aber der ist mir jetzt entfallen.
Zu Meinungsfreiheit?
Ja, zu Beatrix von Storch, Korrektiv. Nee, sorry.
Ja, vielleicht fällt dir das ja später nochmal ein. Wir sind ja noch ein paar Stunden hier. Ja, ein paar Stunden. Nee, tatsächlich. Also was jetzt gerade so alles passiert. Also ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Ja, vielleicht fangen wir, das hatten wir jetzt tatsächlich nicht besprochen, Syrien. Wir haben Syrien. Wir haben den Fall des, wie man sagt, Assad-Regimes, ja. Und da bin ich natürlich, dachte ich ja am Montag schon in meinem Wochenstart hier, ein paar Worte dazu habe ich dann ja schon da verloren. Mhm. Und ich finde, also um das hier nochmal an dieser Stelle zu wiederholen, ich war schon, ich habe nicht schlecht gestaunt, also wie schnell diese Geschichte quasi über die Bühne gegangen ist. Ich hatte es, wie gesagt,
erwähnt. Ja, es hat mich auch gewundert.
Also es waren tatsächlich 10 oder 11 Tage, die da ins Land gegangen sind von der ersten Meldung über Angriffe der Rebellen aus Idlib auf syrische Stellungen, bis dann zur Meldung, dass das Assad-Regime gestürzt worden ist. Ja, und ich muss ja sagen, also ich hatte dann am Montag ja erwähnt, ja, es könnte sich bei diesem Prozess, also bei diesem Vorgehen tatsächlich um so etwas wie einen Deal gehandelt haben, also der dann wirklich auch so mit mehr oder weniger allen Beteiligten besprochen worden ist, ist tatsächlich nur eine Idee, eine Überlegung meinerseits, wie man sich das erklären kann, dass wie gesagt, von der ersten Meldung bis zum Fall des der Assad-Regierung da, wie gesagt, 11 Tage vergangen sind. Also da wurde dem Ganzen ja nichts entgegengesetzt, also dem Vorstoß der Rebellen, so nennt man die ja jetzt. Ja. So, und also ich möchte jetzt hier mal zitieren. Sie kennen ihn ja sicherlich alle, Alexander Dugin, das ist ja dieser
Putin, große Vordenker
von dieser Putin-Flüsterer, sagt man.
Ich glaube auch in der rechten Szene ganz beliebt, oder?
Ja, ist in der rechten Szene.
Also in dieser Neurechten.
Ja, genau, richtig. Also da hört man dann immer gerne hin, was der sagt. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz zitieren, was der zu diesem ganzen Vorgang gesagt hat. Syrien war für Erdogan eine Falle. Er hat einen strategischen Fehler begangen. Er hat Russland verraten. Er hatte den Iran verraten. Er ist dem Untergang geweiht. Jetzt hat das Ende von Kemals Türkei begonnen. Wir haben euch unterstützt. Bis jetzt. Von nun an werdet ihr büßen.
Mhm.
Das sind mal klare Worte, ne?
Ey, ob wir uns schon im Dritten Weltkrieg befinden?
Ich glaube, wir befinden uns längst im Dritten Weltkrieg. Aber diese Theorie Dritter Weltkrieg, ja, was ist das eigentlich? Ne? Also ich sag ja, der Dritte Weltkrieg, oder eigentlich wie das mit allen Kriegen so ist. Also meine feste Überzeugung ist, dass das Kriege im Prinzip stattfinden beziehungsweise ausgetragen werden, vordergründig zwischen Interessengruppen, zwischen Nationen, zwischen Machtblöcken. Aber was ein Krieg eigentlich ist, das ist ein Krieg der Herrschaft gegen die Bevölkerung. Mhm. Das ist es in letzter Konsequenz immer. Also
auch der Sieger geht ja immer als neuer Herrscher hervor.
Richtig.
Das ist ja dieses was oft kritisiert wird an Libertären, so, ja, wenn jetzt hier alles dezentral ist und so und bla und ja, dann kommt irgendwie eine Supermacht und übernimmt das alles. Mhm. Aber wir sehen ja jetzt gerade in Syrien, du brauchst im Prinzip nur ein Gebäude zu übernehmen und hast dann die Macht über das gesamte Gebiet. Mhm. Ne, also das widerspricht ja diesem Einwurf von wegen, ja, dann kommt dieser eine und übernimmt dann einfach alles. Ja, in Staaten ist es einfacher, weil du nur das quasi die Hauptzentrale übernehmen musst und hast damit praktisch gewonnen.
Ne? Das hat so etwas unheimlich Infantiles, ne? Mhm. So Capture the Flag mäßig. Ich habe die Fahne, ich habe gewonnen.
Ja, genau, ja. Ja, im Prinzip ist es ja so.
Es ist eigentlich Balabala, ne? Ja. Nee, aber wie gesagt, was den Dritten Weltkrieg angeht, ich glaube, der ist schon längst im Gange. Der ist auch schon seit einigen Jahren im Gange. Das ist, das hat sich ja auch während der C-Zeit gezeigt. Da hat man gesehen, okay, die Regierenden dieser Welt, die haben sich erhoben, um gegen die Bevölkerungen dieser Welt wirklich vorzugehen, diese Leute, was weiß ich, in ihren Rechten einzuschränken und nicht nur das, ihnen auch noch eine Substanz zuzuführen, deren Nutzen nicht nur fraglich ist, die eventuell, so kommt es ja jetzt immer mehr und mehr raus, vielleicht sogar schädliche Nebenwirkungen hat. Ja, und ich meine, die Meldungen kriegen Sie ja alle mit mittlerweile, wie viele junge Sportler so hier und da mal einfach umkippen und auf einmal Myokarditis haben, so eine Herzmuskelentzündung, als ja, Medien berichten da jetzt nicht ausführlich drüber, dass das früher ja eigentlich
aber
nicht
so gang und gäbe war. Aber man kriegt immer häufiger mal was mit irgendwie.
Ja, ne? Also es wird halt großartig, wird es ja nicht thematisiert, aber wie gesagt, ich glaube, dieser wie man ihn nennt, diesen dritten Weltkrieg, wir befinden uns längst in dieser Zeit. Und was wir gerade irgendwie feststellen oder was wir so beobachten können, das ist ja wirklich so ein Hindriften in eine völlig, völlig chaotische Situation. Also wo man wirklich Mühe hat, den Überblick zu behalten. Wer hat hier eigentlich noch wo die Hosen an? Wer bestimmt hier was? Wer vertritt hier welche Interessen? Es sind so viele Absurditäten in dem ganzen in der ganzen Gemengelage zu sehen. Also nehmen wir zum Beispiel auch mal Südkorea. Also das finde ich auch sehr, sehr spannend. Also von heute auf morgen wird da das Kriegsrecht ausgerufen. Das Kriegsrecht wird wieder zurückgenommen und der Präsident hat sich jetzt dort mit einer Anklage konfrontiert, wegen, ich meine, Hochverrats. Ich glaube, der Verteidigungsminister, da habe ich jetzt gestern gelesen, der soll wohl in seiner Gefängniszelle, in der er jetzt wohl einsitzt, einen Selbstmordversuch begangen haben, wurde aber vereitelt und so. Also ich meine, Südkorea ist ja jetzt, ich sag mal so in Anführungsstrichen, ein westliches Land. Ja, ist ja, gehört ja dem westlichen, der westlichen Wertegemeinschaft. Ne? Ist ja, wenn du so willst, ein US-amerikanisches Protektorat. Ne? Also man hat da ja, es gehört ja jetzt weniger zum asiatischen Block, sondern, du weißt, was ich meine. So, und alles Mögliche prasselt auf uns ein und dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Thema Rumänien, ja. Das fand ich auch.
Da bin ich nicht so tief drin, aber.
Ja, das ist ja auch wieder.
Aber was André schon erzählt hat, das war ja.
Ja, André hat mir hier einen Artikel weitergeleitet aus der Welt, also aus der Springerpresse. So, und es ist immer interessant, wenn solche Artikel in einem Mainstream-Medium erscheinen, leider Gottes hinter der Bezahlschranke, aber in diesem Artikel wurde doch sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass das, was dort in Rumänien stattgefunden hat, also nichts anderes ist als ein Staatsstreich, während gleichzeitig.
Hatte die das letzte Woche schon thematisiert?
Weil, nee.
Sonst müssen wir vielleicht mal sagen, was da überhaupt passiert ist.
Ja, Sie haben es ja mitgekriegt, die Präsidentschaftswahlen in Rumänien wurden ja annulliert, ohne einen Grund. Ja, also es ist ja passiert. Also
das soll wohl irgendwie ein angeblich Russenfreund irgendwie die Wahl gewonnen haben.
Ja, vor allen Dingen ein EU-Kritiker.
Und EU-Kritiker.
Genau, ein EU-Kritiker.
Die sind aber schon in der EU, ne, die Rumänen.
Die sind, soweit ich weiß, in der EU, ja.
So, und ein EU-Kritiker soll dann die Wahl gewonnen haben und genau dem wirft man jetzt irgendwie Russenfreundschaft vor, hat aber keine Beweise dafür.
Ja.
Und zieht irgendwie als Beweis ran, Russland hätte auf TikTok irgendwie Werbung geschaltet dafür, dass er gewählt wird. So, und obwohl TikTok wohl laut André gar nicht so groß ist in Rumänien und also im Prinzip gar keinen Einfluss gehabt hat. Und dadurch musste man jetzt, weil man ihm diese Russenfreundschaft irgendwie unterstellt und weil er ja EU-Gegner ist, musste man ihn jetzt quasi irgendwie absägen und hat dann die Wahl annulliert, ne?
Genau, und was eben bemerkenswert an diesem ganzen Vorgang ist, es ist nach rechtsstaatlichen Maßstäben wirklich alles korrekt gelaufen und das hat auch niemand bestritten, das hat nicht mal die Gegenkandidatin behauptet, also es ist tatsächlich so, dass niemand von Wahlfälschung spricht, niemand spricht davon, dass dort irgendwelche Stimmen hinzugedichtet worden sind oder zerstört worden sind oder was auch immer. Rechtsstaatlich ist diese Wahl vollständig korrekt gelaufen, nur steht jetzt gewissermaßen der Verdacht im Raum, dass, wie gesagt, eine ausländische Einflussnahme stattgefunden hat, eine rein propagandistische Einflussnahme, was aber so gesehen ja, absolut.
Keine Nachweise, keine Indizien für gibt.
Das ist nicht nur, dass es keine Indizien dafür gibt, keine Nachweise dafür gibt, aber selbst wenn es sie gäbe, spielt das überhaupt gar keine Rolle.
Ja,
ja. Ja, also es ist ja
es ist ja immer so, noch das Volk, das diesen Mann trotz allem wählt. Ne?
Ich meine, man könnte ja natürlich hingehen und beispielsweise als nur mal angenommen, Trump hätte die Wahl verloren in den Vereinigten Staaten, dann hätte Trump hingehen können und sagen können, so pass mal auf hier, die Deutschen und ihre deutsche Welle, die haben immer so Trump-kritisch berichtet.
Ja, ja, genau.
Ja, also die Wahl ist ungültig. Also
es ist ausländische Propaganda, die Wahl ist ungültig. Ja, es ist ja ein Kasper-Theater.
Es ist totales Kasper-Theater, aber es wurde jetzt gewissermaßen deutlich, okay, pass auf, hier wurde gewissermaßen ein Staatsstreich vollzogen. Mhm. So, und in Brüssel kümmert es niemanden. Und nicht nur, dass es in Brüssel niemanden kümmert, auch in Deutschland kümmert es niemanden. Es kümmert die deutschen Medien nicht, die das irgendwie mehr oder weniger achselzuckend hingenommen haben. Mhm. Wahrscheinlich sogar erleichtert, oder hat ein böser Rechter gewonnen. Gut, dass die irgendwas gemacht haben. Ne? Wir erinnern uns alle an Angela Merkel und an die rückgängig gemachte Wahl in Thüringen. Dazu kommen wir übrigens gleich auch noch zu sprechen. Anni. Ja. Ja, zur Wahl in Thüringen. Aber wie gesagt, es wird so getan, als ob das schon irgendwie legitim sei, was da geschehen sei. Mhm. Nicht legal, aber legitim. Ja. Ja, weil ja die bösen EU-Gegner dabei sind. Dann ist das schon vollkommen okay. Mhm. So, ja. Und also wie gesagt, es steht hier der Vorwurf im Raum der ausländischen Einflussnahme. Und was bemerkenswert an diesem Artikel ist, in der Springer-Presse, gleichzeitig wird Vergleich hergestellt. Mhm. Und zwar zu Georgien, zu Tiflis und zu den Protesten, die dort stattfinden.
Ja.
Wo sich beispielsweise dieser SPD-Politiker Roth nicht zu schade ist, dorthin zu fliegen, zu diesen Protesten und dann dort Reden zu halten, pro Europa reden und so weiter. Wir stehen auf eurer Seite. Ich meine, wenn das keine ausländische Einflussnahme ist, weiß ich auch nicht. Ne?
Ja,
so, aber es interessiert einfach keinen. Es interessiert niemanden. Das ist...
Ja, es wird halt mit zweierlei Maß gemessen. Es gibt die Guten, es gibt die Bösen und die Tat an sich ist egal. Es ist wichtig, wer sie ausführt.
Der Zweck heiligt die Mittel.
Der Zweck heiligt die Mittel.
So, oder eben nicht.
Oder eben nicht.
So, und also wie gesagt, es ist atemberaubend, in was für einer Geschwindigkeit sich hier in Deutschland, in Europa wirklich auch die letzten Fragmente dieser Demokratiesimulation, wenn du so willst, vollständig auflösen. Ja, da gibt's ja nichts mehr, woran man sich irgendwie auch nur ansatzweise festhalten könnte.
Ich störe mich an Demokratiesimulation. Weil genau das ist, wie Demokratien funktionieren.
Ja, ja, als Simulation.
Nee, ja, Simulation schwächt es so ab, so als ob es Demokratien gäbe, die besser wären.
Ja, oder das, die funktionaler wären. Jetzt verstehe ich deinen Punkt, ne? Ja. Aber wie gesagt, um es den Leuten, die noch in dieser Simulation drinstecken, begreiflich zu machen. Es ist halt nur eine Simulation. Es ist halt nur eine Institution, die hauptsächlich den Schein zu wahren versucht, also sprich demokratisch zu sein, das ist ja, ne, es lebe die Demokratie.
Es lebe die Demokratie.
Einblendung jetzt.
Du weißt, was ich meine, es geht dabei längst nicht mehr um irgendwelche Inhalte, es geht dabei wirklich nur noch um diesen Popanz, ja, also um diese Ideologie und selbst, also wir sind ja jetzt an diesem Punkt angekommen, wo das, wie gesagt, vollständig sich ins Nichts auflöst und eigentlich nichts mehr da ist, woran man sich auch als überzeugter Demokrat eigentlich noch festhalten könnte, weil alles irgendwie
weil sie die eigenen Prinzipien, die sie selbst ständig propagieren, ständig selber brechen.
Aber auch so offensichtlich und so schamlos.
Ja.
Und das wär, also an dieser Stelle, ich muss dazu sagen, ich finde das toll. Ich liebe alles, was gerade passiert. Das muss man sich einfach mal, wie ich ja immer sage, das muss man als Show betrachten. Und ich weiß echt nicht, wer hier das Drehbuch in der Hand hat.
Es ist, also es gibt ja immer noch die Theorie, dass wir tatsächlich in einer Simulation leben und es da auch Einflussnahme von außen gibt vielleicht und da irgendwie Sachen reingeschrieben werden, die dann jetzt irgendwie
total cringe sind, ne?
Ja, irgendwie nochmal einen Spannungsbogen erzeugen oder so, weißt du?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es sowas tatsächlich gibt und irgendwelche überdimensionalen Wesen, die gucken sich das halt an.
Die haben den Spaß ihres
Lebens. Die haben den Spaß ihres Lebens.
Guck dir die an.
Ja, es ist exakt so. Und ja, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, also Rumänien ist ja schon mal, wie gesagt, auch wieder so ein Fall für sich, ne? Und ja, was hatte ich mir da noch
aufgeschrieben? Aber ich fand auch, um nochmal zu Syrien ein bisschen zurückzukommen, ja. Ich finde das ja unfassbar, wie sehr in der deutschen Mainstream-Presse dieser Sturz gefeiert wird. Klar, es war ein Diktator. Man feiert natürlich den Sturz von Diktatoren. Aber es wird halt nicht hinterfragt, wer ist denn da jetzt an der Macht, ne?
Ja, jetzt ist also, da Frieden. Und das übrigens.
Das Geile ist ja, die Leute, die ja. Also, es gibt ja einen angeblichen Fluchtgrund, der hieß Assad.
Genau.
So. Da sind dann Leute aus dem Land geflüchtet, egal wohin, hauptsächlich nach Deutschland. Und diese feiern das ja jetzt gerade ab, dass Assad gestürzt wurde. Das heißt, für die fällt ja der Fluchtgrund praktisch weg.
Ja.
Und sie könnten zurückgehen. Jetzt haben wir aber genauso gut Leute, die dort geblieben sind, weil sie vielleicht Assad-treue Leute waren.
Ja.
Die aber jetzt verfolgt werden vom jetzigen, was ist das, ein islamistisches Regime?
Das ist doch jetzt eine freie Marktwirtschaft.
Ja, kommen wir vielleicht noch zu. Von einem islamistischen Regime jetzt eventuell dann verfolgt werden und die dann wiederum einen Fluchtgrund haben. Und die nehmen wir dann ja dann auch wieder auf als gute Deutsche, ne?
Aber das können wir doch nicht, das sind doch die Bösen.
Ja, und ja, stimmt, eigentlich sind das ja die Bösen.
Also da, nee, das sehe ich jetzt nicht so. Also eigentlich. Also
jeder Politiker, der sich jetzt dafür ausspricht, die Flüchtlinge da aufzunehmen.
Der ist ja ein Assad-Freund.
Also wir sollten das so framen.
Das ist exakt so.
Es ja. ist ja so.
Ja,
nee, aber es ist. Und was dann wieder nicht bedacht wird auch, dann hast du auf einmal beide Gruppen in Deutschland.
Das wird toll.
Oder wobei die ja jetzt noch da waren und auch die hier hingekommen sind, die gehören ja auch nicht alle zu einer Gruppe. Da gibt es ja irgendwie verschiedenste Untergruppierungen in Syrien, da, die da komplett unterschiedliche Meinungen haben. Und du importierst dir halt diesen Konflikt hierhin, ne? So, und das will auch scheinbar kein Politiker begreifen. Ich glaube, von der AfD habe ich sowas schon mal gehört oder von irgendeinem AfD-nahen Kommentator. Das wollen die nicht begreifen und dann ist halt die Frage, so, keine Ahnung, ab wann gibt es eigentlich keine Fluchtursachen mehr? So, also sobald ich mit meiner Regierung nicht einverstanden bin, ist es eine Fluchtursache oder was? Also, oder ein Fluchtgrund, meine ich natürlich. Also, ich weiß nicht. Und dann kommen wir ja dann zur freien Marktwirtschaft. Hat ja die BILD geschrieben,
der Handelsminister.
Der Handelsminister von Syrien, der neue, hat jetzt mehrere Anrufe bekommen von Auslandssyrern, die ihn gefragt haben, ey, wie regelt ihr das da mit der Wirtschaft? So, wie wird das da gesteuert oder wird das nicht gesteuert oder weiß ich nicht was? Und der hat jetzt gesagt, nee, also wir wollen eine freie Marktwirtschaft mit Wettbewerb haben. So, da denkt man sich als NCAP ja erstmal so based. So, und das Kalifat ist ja auch in vielen Sachen eine Lösung, Hexenproblem und so. Ja. Übrigens wurden jetzt, hat der oberste Justizminister da jetzt direkt mal gesagt, Frauen dürfen hier nicht mehr Richter sein.
Oh, ja.
Die dürfen kein Recht mehr sprechen, ne? Und das ist halt das, was Baerbock wieder geil findet. Baerbock will jetzt irgendwie 8 Millionen bereit. Also sie findet das nicht geil, aber sie stellt denen trotzdem 8 Millionen als Soforthilfe bereit. Oder will das tun.
Feministische Außenpolitik. Ja,
feministische Außenpolitik. Ja. Also sie legen sich gerade mit dem ausgesprochenen Feind eigentlich ins Bett. So, also wenn man jetzt mal vom Feminismus ausgeht.
Ja.
Es ist völlig wahnsinnig. Und eine freie Marktwirtschaft wird es ohnehin nicht. Heute. Gerade eben ist ja meine Kolumne erschienen, freie Marktwirtschaft in Syrien, 10 Geschäftsmodelle, die garantiert zu einer lustigen Steinigung führen werden. Habe ich auch von ChatGPT hier ein bisschen ausgedruckt, brauchen wir jetzt nicht, aber können Sie ja lesen dann in der Kolumne. Und du denkst dir halt so, ey, also erstmal, wie reagiert denn diese westliche Welt jetzt darauf? Freie Marktwirtschaft ist der Feind der westlichen Welt, also der neuen westlichen Welt, unserer Demokratie. Ja, ist die freie Marktwirtschaft der Feind und das, was Islamisten mit Frauen tun, ist ja eigentlich auch der Feind. Und Religionsfreiheit will ich jetzt auch mal in Frage stellen in Syrien. Also ich weiß nicht, wie kann man das unterstützen? So, und wie kann man auch noch diese Leute unterstützen, die jetzt hier auf die Straße gehen, zu Hunderttausende sind es nicht, aber zu Tausenden auf die Straße gehen, und also und dann die Syrien-Flagge schwenken und sagen, ey geil, jetzt sind wir wieder an der Macht.
Also so, ey, raus. Jens Spahn hat da ja einen Vorschlag gemacht, 1000 Euro in die Hand und einen Charterflug zurück in die Heimat. Also so geht dann seine. Ey, wobei, ich.
Das ist halt so klaunig, ey. Das ist, wie alles in sich selbst widersprüchlich wird.
Ja.
Ne? Das ist so krass einfach.
Es ist doch amüsant. Ne? Aber was ich jetzt ja auch enorm spannend fand, du hast eben sehr schnell, also ich glaube, das war unmittelbar nach der Nachricht, dass ja jetzt das Assad-Regime gestürzt sei, du hattest unheimlich schnell die Nachrichten laufen, ja, Deutschland und nicht nur Deutschland, die setzen jetzt die Asylverfahren aus. Sie sind jetzt erstmal eingefroren. Ja. Also jetzt wird darüber nicht entschieden, weil der Fluchtgrund ja weggefallen ist. Das nehmen die, das meinen die ernst. Mhm. Die meinen das wirklich so komplett ernst. Die sagen jetzt, okay, pass auf, hier, du kommst aus Syrien, ist ja jetzt alles gut.
Ja, ja.
Ich meine, wer Telegram hat und dort die entsprechenden Kanäle abonniert hat, der kann sich da ein Bild von machen, wie es jetzt gerade in Syrien, abgeht.
Ja, ja, also da, wie man da auch mit alten Regierungsanhängern
umgeht. Ja, wie man da mit Zivilisten umgeht,
auch Zivilisten,
wie man da mit Kurden umgeht, wie man da mit Aleviten umgeht, wie man mit, sich ergebenden Soldaten umgeht. Also ich sag's mal so, Telegram ist voller aufschlussreicher, unappetitlicher Videos diesbezüglich, nichtsdestotrotz, ne? Also jetzt wird erstmal, ne, nicht, dass ich jetzt hier irgendwie dem Asylbla Quatsch das Wort reden möchte, aber
wenn es einen Fluchtgrund gab oder gibt, dann jetzt.
Ja, so ungefähr. Das wollte ich sagen.
Also,
ne? Aber wie gesagt, es ist halt alles enorm spannend. Aber wie gesagt, also es ist ja nicht nur in Deutschland der Fall gewesen. Ich glaube auch die Niederlande sowieso, Österreich und hast du nicht gesehen, alle haben jetzt gesagt, okay, pass auf, es gibt jetzt erstmal keinen Fluchtgrund. Ihr könnt jetzt eigentlich da bleiben. So, und dann auch direkt die Diskussion, jetzt angefeuert eben, von der FDP und von der CDU aus Gründen, die Leute ja wieder in ihre Heimat zu schicken. Ja, also sogar die sind jetzt auf einmal dabei, hier straight AfD-Sprech hier vom Stapel zu lassen. So, als wäre es das Normalste der Welt.
Ja, ja.
Und da merkst du halt auch, okay, irgendetwas mit, irgendwie scheint dieses Syrien-Ereignis
Es
stellt wieder alles auf den Kopf, beziehungsweise es hat irgendetwas ausgelöst. Mhm. Ja. Und das Chaos ist ja quasi perfekt. man weiß ja gar nicht mehr, wohin man gucken soll oder in welche Ecke man denken soll. Ne? Und wo wir jetzt gerade schon bei Jens Spahn gewesen sind.
Mhm.
Sind wir doch, oder wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, ich glaube, die Zeit ist zu überstrapaziert.
Ja, ich glaube auch, sonst sind wir hier bis zum Weihnachtsspecial noch. Ja,
sitzen wir hier noch
und haben eine 7 Tage und Nächte Dauersendung, um das alles hier mal wirklich ausführlich durchzudeklinieren. Nee, wo wir gerade beim Thema Jens Spahn waren, da sind wir auch beim Thema CDU und wir alle haben es mitgekriegt. Mettbrötchen Mario Vogt wurde zum Ministerpräsidenten gewählt und zwar wohl auch mit Hilfe der Linken.
Ja.
Und in Brandenburg.
Ist ja jetzt eine Koalition auch, die Koalition hat ja nicht mal eine Mehrheit.
Nee,
aber eben nicht. CDU, SPD und BSW, ne?
Genau.
So, und der wurde jetzt quasi mit Stimmen der Linken
gewählt.
Oder vielleicht auch mit Stimmen der AfD gewählt.
Nee, die AfD, ja, die, ich glaube, die AfD.
Also die Linken haben sich schon bekannt gewählt.
Ich meine, guck dir die Fotos an. Ne? Hat es ja Absprachen gegeben. Ja. Wobei ich glaube, im RBB wurde der Verdacht geäußert, dass ja wohl auch eventuell ein AfDler hier seine Stimme für Vogt abgegeben haben
könnte. Ja gut, aber wenn die nicht maßgeblich ist, ist es ja wieder egal.
Genau, richtig. Es hätte ja nur eine Stimme der Linken gereicht, gewissermaßen.
Und wenn Ramelow es getan hat, dann dann ist ja sowieso
ja, safe. Ja, richtig. Also, aber das ist natürlich auch wieder, da hat Mario Vogt, wie ich die ganze Zeit sage, der CDU einen Bärendienst erwiesen und der AfD vermutlich einen sehr, sehr großen Gefallen getan. Also, was jetzt, ich sag mal, durch diese Wahl jetzt wirklich, und nicht nur durch diese Wahl, aber auch wieder durch diese Wahl wirklich ganz, 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 ganz deutlich geworden ist. Also die einzige, wirklich einzige Daseinsberechtigung der CDU ist es, die Kommunisten an der Macht zu halten. Immer.
Ja.
Also es gibt nichts.
Wie fühlt sich das an, lieber CDU-Wähler? Ja,
sind Sie noch CDU-Wähler? Erwägen Sie die Wahl der CDU? Haben Sie mal CDU gewählt? Fühlen Sie sich jetzt schmutzig? Wollen Sie sich duschen oder sowas?
Müssen Sie nicht, Sie können auch einfach damit aufhören.
Ja, hören Sie auf damit. Glauben Sie, das ist alles nur Kokolores, das braucht kein Mensch. Nee, aber wie gesagt, es ist jetzt einfach mal, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es da auch parteiintern zu gewissen Eruptionen kommen wird. Wenn, und da muss ich jetzt hier, da muss ich jetzt wirklich mal hier auf Julian Reichelt zu sprechen kommen.
Sehr also, passend.
Sehr, sehr passend. Also, meine Damen und Herren, ich war ja eigentlich in der Vergangenheit immer der felsenfesten Überzeugung, und das hat Julian Reichelt auch zu Genüge, ich sag mal, untermauert durch seine eigenen Beiträge, dass es sich bei diesem Newsportal und Achtung Reichelt, also diesem ganzen Medienimperium um Julian Reichelt herum, um, wenn Sie so wollen, eine Gatekeeper-Veranstaltung handelt, und zwar eine Gatekeeper-Veranstaltung dafür, die CDU zu pushen. Ja, also es war in der Vergangenheit.
Und vielleicht auch ein bisschen zu lenken.
Ja, so ein bisschen, ja, zu lenken, aber ich meine, Sie gucken ja sicherlich auch Achtung Reichelt oder die News-Formate. Das ist ja schon, das geht ja zu 90-95% in die absolut richtige Richtung. Also wenn beispielsweise über die Verirrungen der Grünen oder der SPD und der Linken und so weiter hergezogen wird, das ist ja alles korrekt und richtig. Und was mich in der Vergangenheit halt immer nur so daran gestört hat, ja, das war eben dann immer dieses, die CDU dann gewissermaßen, wie soll ich sagen, dann so als Lösungsmittel zu präsentieren. Beziehungsweise die CDU, die wurde jetzt nicht nie angegriffen. Mhm. Kann man jetzt so nicht sagen. Also auch die CDU wurde hier und da schon angegangen. Aber immer so mit, ich sag's mal so, angezogener Handbremse.
Ja, also ja, so wohlwollend. So als so nach dem kleiner Stups, so ja, ey, guck mal, läuft nicht so bei euch, ja, wie eure Wähler das vielleicht wollen. Macht's mal ein bisschen anders. So
nudging-mäßig.
Ja, ja, genau.
So, hier, komm, ihr seid doch eigentlich, seid ihr doch die Guten. Ja, genau, ja. So, und eigentlich könntet ihr doch besser, wenn ihr wolltet. Also den Eindruck hatte man von Julian Reichelt in der Vergangenheit. Und jetzt ist, glaube ich, am Montag, Dienstag, ich weiß nicht, ein Beitrag von Julian Reichelt erschien, der hat mich dann auch wirklich tatsächlich regelrecht aus den Socken gehauen. Ich stand dann da mit offenem Munde, und Julian Reichelt hat eigentlich nichts Geringeres getan, als den Leuten zu sagen, also wenn ihr die Grünen verhindern wollt, ne, und die Grünen sind Sozialisten, so, und er hat mindestens fünfmal in Folge von Sozialisten gesprochen. Wenn ihr die Grünen verhindern wollt, dann ist die einzige Möglichkeit, die ihr habt, AfD zu wählen. Mhm. Und das ist, in der Deutlichkeit hat er das noch nie gemacht. Also er hat die AfD auch, ich sag mal so, er hat sie hier und da sehr deutlich kritisiert. Also deutlicher, als er jetzt beispielsweise die CDU kritisiert hat. Also dazu muss man aber auch sagen, auch die AfD hat er dann so verglichen mit Mainstream-Medien, hat er die dann auch so mit eher angezogener Handbremse angegangen. Wobei da gab's
die Höcke-Nummer war.
Die Höcke-Nummer, die war komplett.
War ja komplett Banane.
Komplett also. Banane, ne? Aber wie gesagt, was er jetzt getan hat, er hat eben durchdekliniert. Also, wenn man die Grünen wählt, kriegt man Habeck. Wenn man die SPD wählt, kriegt man Habeck. Ja, und wenn man die CDU wählt, ja, dann kriegt man eventuell auch Habeck. Und dann hat er eben hier dieses
sicher sogar. Also meiner sicher. Meinung nach.
Ja, ich denke auch. Also das spricht ja eigentlich alles dafür. Also er hat, wie gesagt, dann hier den Friedrich Merz zitiert, der da selber gewissermaßen Robert Habeck die Entscheidung darüber überlassen möchte, ob er denn Wirtschaftsminister bleiben möchte oder nicht. Ja, also das ist ja schon mal eine...
Das ist ja eigentlich ein Eingeständnis, dass man auf jeden Fall mit den Grünen koalieren
wird. Ja, das ist jedenfalls nicht ausgeschlossen.
Nee, dass das gar nicht mehr zur Frage steht, ja, ob oder nicht.
Ja.
Wenn er als Kanzlerkandidat und als Fraktions- oder nee, als weiß ich nicht, Parteioberst, wie auch immer man das dann nennt, keine Ahnung. Wenn er sich halt hinstellt und sagt, es ist die Entscheidung von Robert Habeck, ob er nochmal Wirtschaftsminister macht oder nicht, dann kann es ja nichts anderes heißen, als die Entscheidung, dass wir mit ihnen koalieren, ist ja schon gefallen. Also normalerweise würdest du ja dann sagen, als Politiker, ja, natürlich muss man sondieren und irgendwie Koalitionsgespräche führen. Wir können noch nicht sagen, ob wir mit denen koalieren werden oder nicht. Aber wenn du sagst, es ist Robert Habecks Entscheidung, ob er nochmal Wirtschaftsminister wird oder nicht, dann steht das schon fest. Also, dass sie mit den Grünen koalieren werden. Es steht schon fest.
Wobei,
das ist eine Offenbarung gewesen.
Jetzt, wo du das sagst, ist natürlich die Frage, wird es wirklich zu einer Koalition kommen oder wird es vielleicht dann doch schwarz-rot? Und dann werden die Leute sagen, so, oh, puh, Gott sei Dank.
Achso, das kann natürlich auch sein,
Gott sei Dank,
dass die Leute dann zufrieden sind.
Dass so, die Leute dann so am Ende zufrieden sind und sagen, oh, Gott sei Dank ist dieser Kelch nochmal an uns vorübergegangen, weil ich meine, überleg mal. Ich denke,
ja, aber trotzdem, es ist halt dumm, seinen Wählern zu suggerieren, ey, wir machen es mit den Grünen.
Also
und allen anderen auch zu suggerieren, wir machen es mit den Grünen.
Es überhaupt in Aussicht zu stellen, ja, das ist
ich halte das nicht für klug.
Das ist, nee, nicht klug. Also ich sag mal, es gibt da ja diverse Umfragen, die da ja belegen, okay, die schwarz-grüne Koalition wäre unter den Deutschen die
unbeliebteste.
Also, ja. Also nicht, ja, man müsste das halt hier so ein bisschen gewichten. Also es gibt lediglich 13% der Deutschen würden jetzt einer solchen Koalition zustimmend gegenüberstehen. Ja, hingegen würden 52% sagen, nein, auf keinen Fall. Bei der AfD ist das ein bisschen anders. Da ist es so, dass 54% sagen würden, auf keinen Fall mit der, also CDU-AfD koalieren. Also das wäre dann nach der direkten Aussage noch ein bisschen unbeliebter als die Grünen, aber ja, in der Gewichtung wäre es dann tatsächlich wieder beliebter, weil irgendwie, ich glaube, 25% sagen würden, ja bitte, schwarz-blau.
Ja, okay.
Und damit wäre dann quasi schwarz-blau die zweitbeliebteste Koalition. Die beliebteste Koalition unter den Deutschen wäre auch nach Gewichtung und allem Pipapo, wäre dann tatsächlich schwarz-rot. Ja, also da sind dann, ich sag mal, die Stimmen so mehr oder weniger gleich verteilt, also ähnlich viel Ablehnung wie Zustimmung und dann so ein Mittelfeld. Und das wäre natürlich, wobei sich jetzt natürlich die Frage stellt, wenn ich jetzt als CDU, wenn ich jetzt, also ich versuche ja den eigenen Gedanken, den ich jetzt gerade so formuliert habe, auf der einen Seite mag der vielleicht klug klingen, aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch so ein gewisses Risiko mit behaftet, wenn man jetzt nämlich hingeht und den eigenen Wählern suggeriert, ja, ich mache jetzt mit den Grünen eine Koalition, dann sieht man das ja jetzt schon, dass das vermutlich so einen gewissen Flurschaden anrichten könnte, indem jetzt nämlich beispielsweise so ein Julian Reichelt, jemanden mit doch einigermaßen großer Reichweite, auf einmal zur Wahl der AfD aufruft. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Julian Reichelt seinem Publikum, das wahrscheinlich ohnehin schon zu mindestens 80% aus AfD-Lern besteht, wenn der dann noch den Rest CDU-Lern klar macht, so Leute, guckt euch das mal an, was hier gerade passiert, wählt lieber die AfD, wenn ihr Habeck verhindern wollt. Also ich könnte mir dann vorstellen, dass auch ein gewisser Teil dieser noch CDUler dann rüber macht zur AfD und dann sagt, okay, nee, das muss man einfach verhindern. So, und ich glaube auch, was jetzt gerade, wie gesagt, in Thüringen passiert ist, also diese Brombeer-Koalition, Brombeer-Koalition, was für ein Name. Nee, also diese Brombeer-Koalition mit Unterstützung der Kommunisten oder unter Duldung der Kommunisten. Also auch das wird, glaube ich, so dem einen oder anderen CDUler dann doch so richtig Bauchschmerzen bereiten. Und auch das hat Julian Reichelt in seiner Sendung ganz, ganz toll herausgearbeitet. Also so, dass das Selbstverständnis der CDU, das war in der Vergangenheit immer, sich irgendwie gegen den Sozialismus zu stellen. Mhm. Jetzt könnte man ihm natürlich.
Ist jetzt aber auch schon ein paar Jahrzehnte her.
Ist schon ein paar Jahrzehnte her. Also, dass eben dieser.
Seit Merkel auf jeden Fall nicht.
Nee, und da ist er auch nicht drauf.
Und selbst davor auch.
Da ist er jetzt nicht so wirklich drauf eingegangen. Wobei man muss schon sagen, also die CDU der 80er, 90er Jahre, die war ja, ich meine, klar, es gab auch da diese.
Ich meine, Etatismus ist eine weiche Form des Kommunismus.
Ja, natürlich. Ne? Aber es gab da auch diese, wie soll man sagen, diese, ist ja nicht wegzudiskutieren, dieses Zusammenspiel der Großindustrie eben mit der CDU, mit der Regierung, das kannst du ja gar nicht verleugnen. Ja. Das ist ja so. Aber man hat ja seinerzeit dann doch darauf geachtet, dass irgendwie schien beispielsweise die Wirtschaft, ja, also die Gesamtwirtschaft, die schien der CDU ja irgendwie am Herzen zu liegen, so in Anführungsstrichen. Also es ging den Leuten ja materiell überaus gut und
Ja, aber da hätten sie auch wieder gegensteuern müssen, weil sie haben ja dieses sich ausweitende bürokratische Monster ja einfach ziehen lassen.
Ja, sie haben es auch nicht verhindert, nee.
Also überhaupt nicht.
Ja.
Also und deswegen sind halt radikale und extreme Positionen, extrem nicht mit gewalttätig verwechseln, sind halt notwendig. Mhm. So, sobald du davon abweichst, und immer und immer und immer und immer wieder Zugeständnisse machst, dann bist du auf einmal eine sozialistische Partei. Mhm. Und eine, die den Bürokratenapparat füttert und wachsen lässt. Und
ja.
Also, aber ja, Reichelt ist der Meinung, okay, früher war die CDU mal cool, heute ist die, sage ich ja auch immer wieder, die AfD ist eine CDU 2.0. Eine AfD ist eigentlich eine CDU der 80er Jahre, wobei mittlerweile würde ich fast sagen eine CDU der 2000er Jahre, weil da so viel Sozialismus mit reinfließt, Mindestlohn, das Rentensystem, sie wollen es so beibehalten, wie es ist. Der ganze Sozialismus fließt in diese CDU 2.0 rein und wird eigentlich schon fast zu einer SPD 2.0 mittlerweile, finde ich. Also SPD 2.0 plus abschieben. Ungefähr das ist die AfD aktuell.
Ja gut, aber die CDU hatte ja auch immer das Rentensystem. Wer war es? Der Norbert Blüm, der es gesagt hat, ja, die Renten sind sicher.
Ja, richtig. Ja,
so, und
wie gesagt, die waren schon damals eine sozialistische Partei.
Also, sozusagen, ja, aber wie gesagt, man hatte damals eben doch so tatsächlich doch noch diesen Augenmerk auf, wie gesagt, auf die Wirtschaft, auf Wirtschaftswachstum, auf in Anführungsstrichen wirtschaftliche Freiheit. So, das ganze Drama, wie gesagt, ja klar, wann fing das Drama eigentlich an? Also ich würde ja sagen, mit der Wiedervereinigung, ne, nichts gegen unsere Zuschauer aus den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern, aber wie gesagt, die Wiedervereinigung, also man hätte aus der DDR, und ich glaube, das wäre allen zugute gekommen, man hätte sie nicht der BRD anschließen können oder anders gesagt, man hätte die DDR nicht die BRD übernehmen lassen dürfen. Man hätte tatsächlich diesen ganzen Apparat, diesen ganzen DDR-Regierungs- und Beamtenapparat rasieren müssen, ja, also wirklich auch hier mit der Wurzel komplett alles weg, ja, und dann hätte man aus der DDR das gemacht, was man eigentlich in solchen Fällen immer machen sollte, eine Sonderwirtschaftszone ohne Steuern.
Die Leute
ohne,
in Ruhe lassen,
ja.
Freihandel,
alles. Ne?
Ja.
Wunderbar.
Alles.
Alles. Einbindung jetzt.
Alles.
Alles. Nee, wie gesagt, ich glaube, es wäre der DDR deutlich, also der DDR, der ehemaligen DDR deutlich, deutlich positiver entgegenkommen, wenn man dort die Marktkräfte so richtig hätte schalten und walten lassen können. Ne? Und dann geht's ja hier um die Frage hier, was wäre denn mit den staatseigenen Betrieben gewesen und so weiter. Ja, so und da hat man ja auch mitgekriegt, wieder wirklich auch
Korruption
ohne
Ende. Man hat verscherbelt an irgendwelche Leute ohne Sinn und Verstand.
Ich glaube, da hätte es tatsächlich so etwas wie Bieterverfahren geben können.
Ich verstehe die Leute aus der DDR, die gesagt haben, hier, man hat quasi einen Ausverkauf der DDR gestartet. Ja. Ich verstehe aber nicht, wie diese Leute sagen können, das sei der Kapitalismus.
Nee, das war nicht der Kapitalismus.
Eben. Das ist Staatsinterventionismus. Das ist Sozialismus.
Richtig, richtig. Exakt. Oder wie sagen, Korporatismus.
Korporatismus,
ja. Also ich glaube, wäre es da so, wenn du so willst, zu wirklich marktwirtschaftlich organisierten Bieterverfahren gekommen, wo dann jeder sein Angebot hätte abgeben können, und zwar wirklich auch weltweit, dann wären eben die Betriebe, die tatsächlich auch wirtschaftlich aufgestellt gewesen sind, also die auch, ich sag mal, Profit gemacht hätten. Ja, also da gab, man kann jetzt nicht sagen, dass alles, was aus der DDR gekommen ist, irgendwie Schrott gewesen ist. Die hatten ja schon Kompetenzen, die hatten schon funktionstüchtige.
Wusstest du, dass die Glas hergestellt haben?
Ja.
Das praktisch nicht zerbricht?
Ja, also die
Du kannst Glas so nachbehandeln, dass du das quasi aus der Höhe hier fallen lassen kannst und es zerbricht einfach nicht.
Ja, also wie gesagt, es ist geil. Die hatten halt wirklich, die hatten ja auch Patente und so ein Zeug, ja. Und wie gesagt, wäre man da hingegangen und hätte gesagt, okay, pass auf, für Investoren gilt jetzt hier, wer bietet jetzt das meiste? So, und da wären die Preise natürlich hier für solche Firmen durch die Decke gegangen. Klar, die unwirtschaftlichen Betriebe, die wären natürlich abgestorben und weg gewesen, aber man hätte da natürlich dann Platz für was Neues machen können. So, und ich glaube, Bautzener Senf würde es heute noch geben, und den Bautzener Senf gibt es ja heute noch, und auch Rotkäppchensekt, ne, kommt ja, glaube ich, auch von drüben, würde es auch noch geben. Also wie gesagt, das hätte man alles doch deutlich besser organisieren können. Aber jetzt bin ich doch tatsächlich vom Thema abgekommen.
Ja, Entschuldigung, das ist eigentlich vielleicht wieder meine Schuld.
Ist egal, ne? Das passiert ja häufiger. Ich weiß ja auch nicht. Nee, aber wie gesagt,
ja, aber einfach nur Nachrichten vortragen ist ja auch langweilig.
Ja, da hast du ja recht, ne? Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, also was die CDU gerade anstellt mit sich selbst, das führt eben, wie gesagt, zu, oder, ne, also um, ach ja, genau, jetzt bin ich wieder drin, also ich hatte ja diesen Gedanken, ja, vielleicht kommt dann wirklich nachher schwarz-rot, ne, und alle sind beruhigt, so, oh, puh, zum Glück nicht rot-grün, ja, danke CDU, danke SPD, ne, ihr seid die Besten, ne.
Da kann Nancy Faeser weiterwirken, ne?
Ja, ja.
Das wird auch nicht schön.
Nein. Ne, es wird grundsätzlich nicht schön.
Ja, also egal, was kommt. Nichts, was da kommt, wird schön.
Es wird, egal, was da passiert, also wir können jetzt wirklich keine deutliche Besserung erkennen. Und ich meine, das merkst du ja auch daran, dass, und da kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal zu Milei, ne?
Ja.
So, pass auf, ich finde ja, nochmal zu sagen, ach genau, du hattest von der AfD als SPD 2.0 genau, und so weiter gesprochen. Ja. So, und die CDU als, wie gesagt, Bewahrer der konservativen Werte und bla, und vielleicht auch so ein bisschen wirtschaftsfreundlicher als die anderen.
Ja, aber das haben wir auch übernommen.
Sozialisten, ja, alles komplett.
Das hat die AfD übernommen. Das sind die Teile, die von der CDU übernommen haben, und der wirtschaftliche Teil ist das, was die von der SPD übernommen haben. So irgendwie.
Ja, wobei würde ich ja nicht mal sagen. Also es gibt ja in der AfD.
Ja, die zwei Leute. Ja, also keine Ahnung.
Ich glaube nicht, dass Alice Weidel da jetzt groß alleine ist. Ich meine, sie ist immerhin Parteivorsitzende und wurde jetzt auch zur Kanzlerkandidatin gewählt.
Aber sie schreiben sich auf die Fahne, eine basisdemokratische Partei zu sein. Das heißt,
nicht
die
so
Basis schön. Bestimmt, was nachher im Parteiprogramm steht.
Ja.
Und wenn in der Basis ein Haufen Sozialisten und Kommunisten sitzt, steht der Mindestlohn da drin.
Ja, das kann natürlich sein.
Dann stehen da Staatseingriffe in die Wirtschaft da drin.
Ja, wobei Alice Weidel doch sehr, sehr häufig sehr, sehr deutlich macht, was sie von den jetzt hier stattfindenden staatlichen Interventionen hält. Also da sind dann.
Ja, aber das spielt ja keine Rolle, wenn du eine basisdemokratische Partei bist.
Ich will ja jetzt gar nicht so sehr der AfD das Wort reden, will nur deutlich machen, dass in der AfD wahrscheinlich noch mit die wirtschaftsfreundlichsten Programmpunkte enthalten sind. Und ich gehe jetzt auch nicht wirklich davon aus, dass jetzt die allermeisten AfDler jetzt diesem Wirtschaftsprogramm wirtschaftsfreundlichen Kurs, den beispielsweise so eine Alice Weidel anzustreben gedenkt, feindlich gegenüberstehen. Sonst hätte man sie ja nicht zur Kanzlerkandidatin
gekürt. Das ist schon richtig.
Ja. Also ich glaube, was Alice Weidel wirklich in letzter Zeit wirklich sehr, sehr, was man ihr wirklich hoch anrechnen kann, ist eben wirklich durchzudeklinieren, was hier für ein Schwachsinn passiert. Also sprich hier CO2-Steuer, sprich Heizungsgesetz, sprich Verbrennerzulassungsverbot, ja. Und,
ja, ja, also da bin ich auch immer voll mit dabei.
So, ne? Also, und die Frage ist.
Das ist ja hier im Prinzip auch, was Reichelt mit der CDU versucht,
ja.
Versuche ich gerade mit AfD-Sympathisanten.
Ach so, ja, genau.
Verstehst du?
Ja.
Dass die nicht komplett geisteskrank und blind durch die Gegend rennen, ja. Sondern mal drüber nachdenken, was sie da eigentlich fordern und tun.
Ja.
So.
Aber wobei ich glaube, unsere Zuschauer von der AfD sind mit Sicherheit die allerklügsten. Aber sie sehen ja auch mich. Ich glaube, die bleiben dran. So, und ich glaube, unsere AfD-Zuschauer sind natürlich die Zuschauer, die wir hier haben von der AfD, sind wie alle anderen Zuschauer wahrscheinlich die klügsten Leute Deutschlands. Das muss man einfach mal so feststellen. Zuschauerlob.
Ja, einfach die Zuschauer mal loben.
Ja, sonst, ja.
Ich kritisiere das, also natürlich, im Grunde kritisiere ich jeden Etatismus, aber ja, wenn es da eine Partei gibt, die mir irgendwie am wenigsten schlimm wirkt, ja, okay, dann komm mal her, wir reden mal.
Ja.
Wie man es vielleicht noch besser machen könnte.
Ja, genau, also das.
Dann holen wir mal die Kettensäge raus.
Und dann kommt der Bagger.
Und dann kommt der Bagger, reißt die Wurzel raus, dann das Salz auf die Erde.
Aber wie gesagt, es geht ja hier um die, wenn du so willst, die wirkliche Vernichtung der CDU durch Julian Reichelt. Also was der jetzt in seiner letzten Sendung gemacht hat, das war nichts Geringeres als ein Quantensprung. Das war wirklich ein Richtungswechsel, wie ich den in 100 Jahren nicht erwartet hätte. Also dass er eben, wie gesagt, nicht nur hingeht, also in seiner üblichen Manier. Er hat ja richtig, richtig raufgeholzt, natürlich wie immer auf den Grünen und hat eben wirklich diese Untrennbarkeit hergestellt. Nach dem Motto so, Leute, die CDU, die bringt euch genau das.
Ja.
Und das hat es, wie gesagt, so noch nicht gegeben. Und ich denke, und wie gesagt,
CDU bringt euch sowas.
Die Merz-CDU.
Ich glaube ja, dass er und sein Geldgeber die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben.
Dass da noch was passiert.
Also jetzt nicht vor der Neuwahl.
Ja.
Da passiert nichts. Aber vielleicht nach der Neuwahl, dass man dann so ein Lappen wie Merz da irgendwie, also so ein Merkel, ich weiß nicht, mit Merkel kann man ihn ja auch nicht vergleichen, aber ich weiß nicht, der ist halt trotzdem irgendwie so ein Dulli irgendwie so ein, wo du dir denkst, so, ey, wo der letzte über Milei gesprochen hat, er spricht über Dinge, über die er gar keine Ahnung hat, gar keine.
Ja.
Der ist 1:1 gleichzusetzen mit Habeck, wenn er über Wirtschaft redet.
Mhm.
Also keine Ahnung, null.
Ja.
Der lässt sich, weißt du, das ist wieder meine Theorie, so ein SPDler lesen sowieso alle nur den Spiegel und gucken die Tagesschau und der Merz, der lässt sich von SPDlern erzählen, was in der Tagesschau gesagt wurde und was im Spiegel stand.
Ja.
Ungefähr auf diesem Niveau argumentiert so ein Merz, wenn es um Milei geht.
Ja. Ja, er hat ja sein
Unfassbar.
Land, er tritt ja sein Land mit Füßen.
Ja.
Ja. Der
Land mit Füßen treten.
Es ist, ich glaube, daran erkennst du ja auch sehr, sehr deutlich.
Merzes Geist.
Ja, Merzes.
Wenn Milei lauter parasitäre Staatssteuerempfänger rausschmeißt, dann ist das sein Land mit Füßen treten. Ja. Das heißt, Merz ist ein Sympathisant dieser parasitären Klasse.
Ja, natürlich ist er das. Ja, und vor allen Dingen, das habe ich jetzt aber auch an zig Stellen gelesen, das ist natürlich die Analyse, um was es sich für eine Person bei Merz handelt. Das ist natürlich kein Kämpfertyp. Es ist ein absoluter, wie du sagst, Dulli, ja? der jetzt, wo quasi hier so ein Machtvakuum entstanden ist, sich wieder so reingeglibbert ist.
Mhm,
also, ja. In die Position, in der er ist. Er war
das, glaube ich, das geringste Übel.
So. Ja,
was heißt
das? Ich glaube, den mag keiner in der CDU, den mag auch keiner von außen, alle finden den irgendwie unsympathisch. Dann war er noch irgendwie bei BlackRock oder weiß ich nicht wo, da ist er sowieso schon mal direkt Kapitalist und so. Und die gleiche Kritik kommt ja auch aus der CDU selbst, wo du dir halt denkst, ja okay, Sozialisten sagen Sozialisten-Sachen. Aber ich glaube, keiner mag den und der war halt einfach, der war halt da und der stand zur Wahl und dann hat man den gewählt. So.
Merkel war weg.
Ja, Merkel war weg.
Nee, und,
ja, was macht man?
Nee, jetzt? Du, Friedrich.
Was macht
du
man?
Du wolltest jetzt? Doch immer schon mal, ne?
Du hast. Egal. Ja, Entschuldigung, wenn ich schon wieder abgelenkt
habe. Nee, ist aber richtig, man weiß ja hier. Man weiß ja, wie es gekommen ist sein. Also ich glaube, 2002 war das. Da war ja Friedrich Merz, glaube ich, noch hier. War der dann nicht Parteivorsitzender? Und ich glaube, Edmund Stoiber war dann Kanzlerkandidat. Und dann haben, ich glaube, Edmund Stoiber und Angela Merkel haben dann so abgesprochen: Ja, okay, egal was passiert nach dieser Wahl, ob gewonnen oder verloren, dann ist hier Merkel Parteivorsitzender. Also wir haben quasi über Merz hinweg.
Ja,
den haben sie komplett so, ohne den überhaupt einzubeziehen, haben sie sich geeinigt und Merz hat ja seinerzeit nicht mal irgendwie die Eier in der Hose gehabt, irgendwie so eine Kampfkandidatur irgendwie zu machen. Es hätte ihm gut zu Gesicht gestanden, wenn er wenigstens um seinen Posten gekämpft hätte, hat er aber nicht gemacht. Ne? Stattdessen ist er dann hier in die Wirtschaft gegangen.
Hat Lobbyismus betrieben
und jetzt ist er wieder da. Jetzt gibt's niemanden, der irgendwie, ja. Ja, das ist irgendwie auch interessant, ne, so dass es in der CDU keine Figuren zu geben scheint, die sich irgendwie gegen Merz stellen wollen. Und dabei ist der Typ, der ist eine einzige offene Flanke, ja. Also die, ich meine,
ja, jeder, alle wollen ihn dann, wenn, von links flankieren. Das ist ja das Problem.
Ja, aber gibt es denn in der CDU wirklich keine bürgerliche Kraft mehr? Ich meine, hier.
Nee. Keine Ahnung, wer ist denn da, wer macht denn noch die Rede in der CDU? Jetzt aktuell der Vogt natürlich, der mit den Kommunisten ins Bett steigt.
Ja.
Söder. Ruprecht Polenz, der grünste Grüne in der CDU, den ich kenne. Also ich weiß immer noch nicht, warum der da noch
der
drin ist.
Der ist grüner als die Grünen, ja.
Über wen spricht man denn sonst noch aus der CDU?
Ja, also aus
der Armin Laschet war mal eine Weile Gespräch.
Ja, aber der ist halt auch so.
Bis er sich bei der Flutkatastrophe einen abgelacht hat.
Mhm.
Auch unsympath vor dem Herrn? Wer ist da noch? Keine Ahnung. Also mir fällt keiner ein, über den überhaupt gesprochen würde.
Ja, man könnte Söder sagen. Der ist natürlich
ja, stimmt,
der
CSU,
aber es ist ja.
Aber das ist ja auch kompletter Wendehals.
Ja,
also der führt ja erst die Corona-Diktatur ein und sagt dann am Ende, diese Corona-Diktatur, die war ja gar nicht so toll. Hast du eigentlich selbst gemerkt, dass du das selbst gemacht hast? Du. Wort. Nee, also wirklich. Es ist keine Ahnung. Aber SPD fällt mir genauso keiner ein. Also jetzt nur mal rein, wenn ich mich in die Lage eines SPDlers versetze, so irgendwie Sozialist und keine Ahnung, will hier irgendwie soziale Marktwirtschaft und so eine Scheiße. Wer wäre denn da? Junge, wer kommt denn nach Scholz? Esken oder was?
Frank-Walter Borjans. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kevin Kühnert hat ja auch schon die Segel gestrichen.
Ja, so. Dank.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht Hubertus. Hier, da gibt's doch hier den, wie heißt er nochmal, den Pistorius.
Pistorius. Ja, der angeblich beliebteste Politiker, den keiner kennt, der Welt, wollte ich gerade schon sagen, Deutschlands, den keiner kennt, der aber in diesen Umfragerankings immer auf Platz 1, 2 oder 3 irgendwie.
Ja.
Aber fragst du irgendeinen Normie da draußen, kennst du Boris Pistorius? Wer ist das denn?
Ja.
Ich meine, gut, ich kenne auch Normis, die kann Christian Drosten bis Ende der Pandemie noch nicht. Also. Aber die gehören zu den basteren Typen.
Ja gut, aber ich glaube, Pistorius, der hat halt hier so ein bisschen so die Onkel-Attitüde. Der wirkt halt noch irgendwie so ein bisschen passend. Also tatsächlich so einigermaßen passend da, wo er jetzt ist.
Er ist kein kompletter Unsympath.
Er versucht sich mindestens Mühe zu geben, so als Verteidigungsminister zu wirken, wie ein Verteidigungsminister, wie ein Militär eigentlich wirken sollte. Das merkst du auch so ganz, ganz deutlich an seinem Singsang, an der Sprache, wie er da so spricht. So, da, 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 da. so als wird dann halt wirklich so ein Bundeswehrsoldat vor dir stehen. Das finde ich schon spannend. Also da hat er sich in diese Rolle hat er sich da gut eingelebt, ne? Und deswegen wahrscheinlich auch die hohen Sympathiewerte, weil seine Präsentation, seine Selbstpräsentation in dem Sinne schon recht stimmig ist.
Aber
ne?
Gäbe es die Werteunion nicht, hätte ich jetzt zur CDU gesagt, wer könnte Merz denn mal angreifen? Hans-Georg Maaßen. Der wäre der Einzige gewesen, wo ich gesagt hätte, der hätte ihm mal ein bisschen sagen können, guck mal, wofür die CDU mal stand, wofür wir eigentlich stehen wollen. Lass mich mal ran hier.
Ja.
Der wäre der Einzige gewesen. Aber der wurde ja in der eigenen Partei verhasst.
Ja, der war ja in seiner eigenen Partei.
Da sieht man mal, dass in der Partei eigentlich auch schon Sozialisten nur noch sind und nur noch Sozialisten hochkommen können. Ja, ja. Da kommt keiner mit einer freien marktwirtschaftlichen Idee mehr hoch.
Ja.
Das ist unmöglich. Wie?
Also stellen wir doch fest, im Prinzip fehlt jetzt nur noch die Erkenntnis derer, die CDU immer noch wählen, weil sie glauben, etwas anderes zu bekämen als Sozialismus.
Ja.
Also diese Erkenntnis, die muss Erkenntnis jetzt erstmal reifen, dass die CDU eine, ja, wie ich ja schon gerade gesagt habe, ein schwarz lackierter Steigbügelhalter der Sozialisten ist. Ja, das wird jetzt tatsächlich anstrengend. Es sind immerhin irgendwie 30% der Leute plus minus, die der festen Überzeugung sind, mit der CDU, mit einem Merz könnte etwas besser werden. Wobei, ich habe, wie du ja selber sagst, diese Ausrichtung auf die Grünen, da bin ich eigentlich relativ sicher, dass das der CDU im Wahlkampf auf die Füße fallen könnte. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Friedrich Merz es noch schaffen wird, die CDU deutlich, deutlich unter die 30% zu pressen. Davon gehe ich auch aus, davon wird dann natürlich die AfD vielleicht nicht vollumfänglich, aber doch zum Teil profitieren. Also ich denke mal, ein gewisser Teil wird natürlich sagen, okay, dann gehe ich jetzt eben in die Nichtwählerschaft und der andere Teil wird sagen, okay, dann muss ich jetzt wohl die AfD wählen, wenn es nicht anders geht. So, andererseits muss man auch sagen, dass Friedrich Merz, also der mobilisiert ja ohne Ende, nur keine eigenen Leute, aber der mobilisiert halt eben auch Leute bei der SPD, die gesagt haben, so, boah, ich kann die SPD auf keinen Fall mehr wählen, boah, aber wenn der Merz jetzt hier droht, Kanzler zu werden, dann muss ich halt doch nochmal den Scholz wählen. Ja, also der zieht wahrscheinlich gleichzeitig auch Leute aus.
Und Scholz hat Riesenpunkte gemacht, dass er Taurus nicht liefern will.
Ich glaube, das rechnet man ihm.
Einen Riesenpunkt gemacht.
Das rechnet man ihm vermutlich sehr, sehr, sehr hoch an. Wobei, wenn man das jetzt mal so ins Gewicht setzt mit dem, was er hier an Schaden angerichtet hat, das wird ja jetzt so ein bisschen, ne, also allein hier diese Cum-Ex-Geschichte, ne, keine Ahnung, der war ja jetzt wieder bei einem Verhör und beziehungsweise wurde ja wieder vorgeladen und ja, altbekannt, ja, Erinnerungslücken machen sich breit und er wusste von nichts und als ob er nie in Hamburg gewesen wäre, ja.
Was ich auch noch sagen wollte, man soll sich jetzt aber nicht die Illusion machen, wenn man jetzt die AfD wählt und die kommt auf 25%, die CDU geht auch auf 25% runter, dass es dann eine Koalition aus den beiden geben
wird. Nee, auf keinen Fall.
Die Illusion sollte man sich nicht machen. Es wird dann einfach ein Bündnis aus CDU, SPD und Grünen werden.
Ja.
Es wird quasi Ampel reloaded.
Ja.
Ampel reloaded, ja.
Ja, Schwampel.
Schwampel, genau.
Ich glaube,
die schwarze Ampel, ja. Ja,
ja, genau. So ungefähr. Ich weiß, also das wird vermutlich passieren. Aber ich glaube, und das macht mir auch wirklich dieser Tage doch wirklich, das macht mir Hoffnung. Also ich glaube tatsächlich, dass diese Bundestagswahl, also dass der Wert oder die Konsequenzen dieser Bundestagswahl vernachlässigbar sind, weil, wie gesagt, die Dinge, die jetzt gerade um uns herum passieren, dieses Chaos, das eigentlich die ganze Welt ergriffen zu haben scheint, das wirkt sich ja auch jetzt schon hier in Deutschland aus. Also wenn du siehst, vor was für, in Anführungsstrichen, Problemen unsere etablierten Parteien stehen, Regierungen hinzubekommen. Ja, in Brandenburg haben wir es ja mitgekriegt, da sind ja jetzt hier SPD und BSW, da heißt es ja jetzt, mit Stimmen der AfD, weil die CDU natürlich beteuert, nee, die haben wir nicht gewählt. Uns hat die keiner gewählt. Also kann es ja nur die AfD gewesen sein. So, und man steht eben vor echt enormen Problemen. Also vor wirklich großen Problemen, den Leuten diese ganze Show irgendwie noch als etwas anderes zu verkaufen, als echt eine Schmierenkomödie. Also ich glaube, die Ernsthaftigkeit, die geht komplett gegen null. Ja, und die Leute stellen fest, so was mache ich hier eigentlich noch? Was sind das eigentlich für Pappkameraden, die mir da vorgesetzt werden? So, und das ist natürlich, also muss man, es lebe die Demokratie. Es ist fantastisch. Es ist eigentlich gut, dass eben durch solche chaotischen Zustände, wie soll ich sagen, gewisse Zweifel genährt werden. Und zwar wirklich fundamental in der Bevölkerung Zweifel an diesem ganzen Theater. So, und du wolltest jetzt gerade hier Milei nochmal erwähnen. Und das muss man ja sagen. Also, wie Milei oder ja, tatsächlich das Sein eines Mileis, wie das schon wirkt hier in Deutschland. Aber
ja, was heißt das, das Sein wirkt? Also wir erleben auf jeden Fall in den alternativen Medien einen Zuspruch zu Milei, sehe ich. Und das ist auch vielleicht nicht ganz unberechtigt. Ich meine, Milei ist immer noch ein Kommunist, weil der hat immer noch nicht den Staat abgeschafft. Aber
du möchtest gehasst werden.
Nein, ich sag halt einfach nur, dass den Krebs ein bisschen rausschneiden. So.
Ja.
Ich meine, wir reden jetzt hier über 90%, das ist ja die News.
Ja.
Milei hat gesagt, wir planen die Nationalsteuern um 90% zu senken und den Provinzen die Steuerautonomie zurückzugeben. Mhm. Also im Prinzip, wie wenn du jetzt hier sagst, okay, Bundessteuern 90% weg und dann sollen quasi die Länder oder vielleicht sogar die Regionen beziehungsweise dann, was so Grundsteuer angeht und so, das soll dann bitte doch weiterhin oder, also es wird ja weitestgehend so hier geregelt, dass es in der Kommune dann erhoben wird und so weiter. Und da will der halt hin. So, und?
Das ist gut.
Das ist, ja, natürlich ist das gut. Das ist natürlich immer noch Kommunismus, aber und was er auch machen wollte, er versprach einen freien Währungswettbewerb, wobei da jetzt auch wieder ein Aber kommt. Die Steuern musst du trotzdem noch in Pesos bezahlen.
Ja, das ist doch egal.
Also man kann damit irgendwo leben, wenn man...
Damit kann man also absolut super leben. Also wenn du
Man tauscht halt, bevor man seine Steuern zahlt, halt das gute Geld gegen Pesos und dann zahlt man seine Steuern.
Ob du jetzt gutes Geld gibst oder Pesos, ist auch völlig egal.
Also im etatistischen Sinne.
Ja.
Okay, ne? Und hat nochmal gesagt, die Rezession ist jetzt vorbei, es gibt jetzt wieder Wachstum und so weiter. Und hat, wir haben ja mehrfach jetzt im Jahr über die Erfolge berichtet und so. Also der kommt da gut an. Da stehen jetzt auch, glaube ich, im 2025 Parlamentswahlen an. Und da hat er auch gesagt, okay, ihr könnt euch jetzt nochmal entscheiden. Wollt ihr diesen Weg hier, diese Revolution weiterführen oder wollt ihr diesen ganzen alten Parteienmief wieder zurückhaben? Mhm. So, und er geht davon aus und ich glaube auch viele gehen davon aus, dass das Parlament oder die Parlamentswahl auch zu seinen Gunsten ausgehen wird.
Zumindest sprechen die
Umfragen. Die Beliebtheitswerte, dafür. Die Umfragen, die sprechen einfach dafür, wenn man ihnen glauben kann, aber gehe ich mal von aus. Also man kann ihnen nicht weniger glauben als unseren Umfragen, aber ja, und das war eigentlich so meine News. Milei ist halt auch, wer war das letztes? Der Steinhöfel. Mhm. Der hat sich doch Bücher gekauft von Ludwig von Mises, war da, glaube ich, dabei.
Adam Smith und
Adam Smith, weil der auch Sozialist war.
Und noch einer, aber das ist mir jetzt gerade entfallen.
Ja, ja.
Und das hat er dann flankiert mit einem T-Shirt von Milei.
Genau.
Und wenige Tage vorher hatte er das Buch von Philipp Bargus in der Hand
über Milei.
Ja, genau.
Also großartig. Ich meine, der ist ja auch ein Mann mit hoher Reichweite. Mhm. Über 100.000 auf Twitter, wird ständig ins Fernsehen auch eingeladen. Also zumindest mal bei Welt habe ich ihn häufiger mal gesehen, glaube ich. Und überhaupt Welt mit Ulf Poschert auch genauso, Milei-Fans. Ulf Poschert hat, glaube ich, sogar vor dem großen Milei-Hype hatte er auch schon mal ein Foto gepostet, wie er irgendwie ein Buch von Ludwig von Mises hatte und ich glaube Hayek oder so, der auch Sozialist war. Nee, und also... Und ich glaube, dass da vielleicht doch was kommt. Die FDP versucht es jetzt so ein bisschen zu lapen, Ja, die sagen ja auch, also ein bisschen Kettensäge.
Hier so
Nagelknipser. Ne? Nagelknipser statt Ketten. Also, aber ja irgendwie scheint das einen Trend zu haben. Und ich glaube, gerade in der Bevölkerung, auch hier in Deutschland, wenn du den Leuten mal über Millet erzählst, was der eigentlich wirklich macht und nicht nur die Scheiße, die im Spiegel steht, denen vermittelst, ich glaube, das würden die meisten Leute ziemlich gut finden. Also ja. ich glaube, die Wende ist fast da.
Dazu habe ich mir übrigens Notizen gemacht.
Etwa mit einem Stift von Hörner?
Also aber natürlich, denn...
Ich habe es wirklich getan.
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Jetzt habe ich es verkackt. Scheiße. Ich konnte es nicht unterbrechen.
Warum?
Sollen wir nochmal?
Ja.
Okay. Freiheit schreibt...
Nee, wir lassen
jetzt
das.
Jetzt geht's einfach nicht mehr.
Nee, jetzt ist jetzt vorbei. Ist
im Arsch,
ja. Ja, Hörner, kaufen Sie jetzt Stifte, Portemonnaies, Taschen, alles von Hörner. Einblendung jetzt, Weihnachten naht. Und ja, Hörner bietet allen Leuten, die bei der Bestellung den Code Freiheit10 eingeben, 10% Rabatt. Weihnachten ist wie gesagt nah, also falls Sie noch nach einer geeigneten, hochwertigen Geschenkidee suchen, dann greifen Sie zu jetzt bei Hörner. Apropos Weihnachten, Kroschki.
Ja.
Wir wollten ja eigentlich den Nougat-Kuchen vor der Kamera verspeisen, der war so unfassbar lecker. Also Groschki-Einblendung jetzt hat es leider nicht mehr in diese Sendung geschafft. Das Zeug, das ist einfach wirklich Pfefferkuchen-Gebäck vom Allerfeinsten.
Aber wir haben ja noch das Pfefferkuchen-Bier, ne? Für
Pfefferkuchen-Bier, das werden wir noch, das werden wir uns noch trinken hier beim Weihnachtsspecial. Und zum Weihnachtsspecial werden wir auch ganz viele Weine trinken von Quevri-Einblendung jetzt. Da gibt es extra für Dachtheken-Duett-Zuschauer eine Weihnachtsbox mit Weinen, die wir auch dort verkosten werden. Ja, und wenn Sie nicht so sehr auf Wein stehen, sondern mehr auf Bier, dann greifen Sie jetzt noch zu, auch wenn der Advent längst am Laufen ist, die die Adventsbox bei Wackenbier, Einblendung genau. Jetzt, die gibt's da auch noch. So, genug Werbung.
Genau.
Nee, wie gesagt, es ist, wie du das gerade sagst, so, also hier diese Einflüsse von Millet, also diese sein Sein, ja, das hat ja längst auf Deutschland übergegriffen. So, wir haben, wie gesagt, Prominente, in Anführungsstrichen Prominente, Leute, die, wie gesagt, auf ihn Bezug nehmen. Und dabei spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob es jetzt irgendwie positiv oder negativ ist. Er ist auf jeden Fall richtig, richtig deutlich im Gespräch. Er ist schon fast ikonisch. Mhm. Ja, also wenn sich so ein Friedrich Merz so künstlich aufregt, ja, ich glaube, es war künstlich aufgeregt, weil der da...
ich glaube, der hat einfach keine Ahnung.
Der hat keine Ahnung und regt sich deswegen künstlich auf. Ja, sonst hätte er Ahnung, würde er ja wahrscheinlich sagen, boah, toller Typ, ne? So, aber nein, der muss sich natürlich hier aufbauschen und durch dieses Aufbauschen, durch diese Positionierung, die er gegenüber Millet eingenommen hat, hat er ja eigentlich nur den anderen deutlich zu verstehen gegeben, auf welcher Seite, nämlich auf der sozialistischen, er steht.
Ja, ja.
So, und das war
klar.
Er liebt
seinen Staatsadel.
Absolut, hundertprozentig so. Und was jetzt, so FDP-intern passiert, das ist einfach nur so traurig zu beobachten, jämmerlich. Es ist so jämmerlich, wie man dann hinkommt, also wir hatten es ja letzte Woche das Thema und dann dieses halbgare ein bisschen davon so versucht zu propagieren. Kennst du das, wenn Leute dir so die Hand geben zum Schütteln und dann drücken
so
die nicht
ganz vorne so
ja, ja, ja. Und dann drücken die nicht mal so. Kennst du dieses Gefühl? Das ist so, als würdest du so einen Lappen packen. So,
bin zwar nicht der stärkste Drücker, aber schlimmer sind die nur so vorne
an. Ja, also überhaupt oder nur ihre Hand so hinhalten zum Drücken, also die gar nicht richtig so den Händedruck geben. Ja. Das ist furchtbar. Und genauso,
das ist die FDP.
Also das ist dieser Lappendruck, so am besten noch schwitzige Hände, kalt, weiß ich nicht, so und so kommt das rüber, ja, so und jetzt, ich weiß nicht, André hat uns ja eben vorhin darauf aufmerksam gemacht, ja, ihren Wahlkampf haben sie jetzt ja gestaltet, ja, und jetzt benutzen ja. die dann auf einmal die NCAP-Farben, ja, also beziehungsweise ja. nicht nur die NCAP-Farben, eigentlich schwarz-gelb, ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ja,
feuchter Traum,
ja,
es von ist einer CDU-FDP-Regierung.
Schwarz-gelb, ne, ist ja, ja früher die 80er, 90er Jahre, da war doch alles noch, alles in bester Ordnung, vielleicht versucht man da hier über die Farbwahl irgendwelche Signale zu geben, aber ich glaube, das ist durch, ne? Also wenn die, ich meine, Christian Lindner und die FDP, die hätten wirklich genau in dieser Stimmungslage, in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind, in diesem völligen Chaos, in diesem werdenden Nichts, ja, da hätte die FDP, hätte die Möglichkeit gehabt, sich, wenn du so willst, nochmal komplett neu zu erfinden.
Ja.
Also man hätte dieses Thema so schön aufgreifen können. Das war nicht nur ein Elfmeter, das war, du stehst 2 Meter vor dem Tor. Ja, der Torwart, der ist irgendwo im Mittelfeld und du verkackst es trotzdem. Ja, weil du kurz bevor du den Ball triffst, legst du dich selber auf die Nase und keine Ahnung. Also so ganz furchtbar, das hätten sie machen können, haben es aber nicht. Da fehlte dann, ich weiß gar nicht, woran es gefehlt hat. Mut, keine Ahnung, oder vielleicht auch überhaupt die Antenne, dass hier gerade irgendwie so gewisse Dinge ins Wanken geraten, ne? Weil
ich sag ja immer, die leben in irgendwelchen Bubbles, die von irgendwelchen Medien, ich kann ja nicht sagen, welche Medien der FDP liest. Vielleicht lesen die das Handelsblatt. Und wenn du das Handelsblatt schon mal gelesen hast,
ja,
dann, das ist ja auch ein Kommunistenverein.
Ja, ja.
Also ich weiß ja nicht, was die für ein Bild haben von ihren Wählern. Oder überhaupt von dem, was man von ihnen erwartet. Mhm. Ich glaube, die sind fest davon überzeugt, dass man von ihnen Sozialismus erwartet, dass man von ihnen Regenbogen-Stalinismus-Scheiß irgendwie erwartet oder irgendwas in diese Richtung. Und sie lassen sich halt auch von dem Spiegel vorhertreiben, von der Tagesschau vorhertreiben, von allen öffentlich-rechtlichen Medien vorhertreiben und Leute wie uns zum Beispiel sehen die ja nicht. Also so ein Christian Lindner, auch wenn er mal eine eigentümlich frei in der Hand gehabt hat, kaufen Sie jetzt, Einblendung jetzt. Auch wenn er mal eine eigentümlich frei in der Hand gehalten hat, der hat, glaube ich, keine Ahnung, was wir von dem denken. Dass wir den legit für einen Sozialisten halten.
Doch, ich glaube, der weiß das. Also man muss ja sagen, ich meine, auch wenn der gute Mann in einer Blase zu leben scheint, er schafft es ja immer wieder, Suggestionen in eben diese Richtung zu kreieren, nach dem Motto, ja, wir sind ja liberal, wir sind ja wirtschaftsfreundlich und so weiter. Also der weiß doch eigentlich genau, worum es geht. So, und der findet ja auch hier und da mal die richtigen Worte. Bürokratie abbauen, Steuern senken, Regularien zurückschrauben und so weiter und so fort. Der weiß genau, worum es geht. Er weiß genau, okay, das ist doch. So, aber dann hat er auf der anderen Seite ist es dann eben auch die Konfrontation mit den anderen, ja, mit denen er dann gerne hier und da mal so einen Sekt bei einem Empfang trinkt oder sowas, weißt du, was ich meine? Ja. Also da möchte man wahrscheinlich ist das wirklich so eine Politikerkrankheit, dass man irgendwie noch so zu diesem Upper-Class-Zirkel gehören möchte. Dass man irgendwie doch noch irgendwie zur High-Society gehören möchte. Dass man doch noch irgendwie hier und da irgendetwas abgreift, was man abgreifen kann. Und das geht halt nur, wenn man sich da auch so anpasst. So, ja. Und da fehlt es dann eben an Selbstüberzeugung, Selbstvertrauen, und eben auch dem Mut, dann eben für solche aus deutscher Sicht ungewöhnlichen Gedanken einzutreten. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn sich, wie gesagt, nach dem höchstwahrscheinlich kommenden Rauswurf aus der FDP aus dem Bundestag, ich weiß nicht, was da passieren wird. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass...
Das wird richtig cringe.
Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann... ja, Personaldebatten entwickeln werden. Und dann kommen vielleicht hier auch Leute.
Dann kommen vielleicht auch
dann kommen ja, okay. vielleicht auch Leute dann hier ja. so zu Wort, die dann sagen, ja, immer das mit dem Milei, das hast du jetzt aber voll verkackt, da hättest du aber voll dahinter ja. sein müssen. Ja. Ich könnte es mir vorstellen, weil wie gesagt,
aber die haben mittlerweile so viel Glaubwürdigkeit verloren, selbst wenn die aus dem Bundestag rausfliegen ja. und dann die Kettensäge auspacken. Es kauft denen doch keiner mehr. Ohne das gesamte Personal auszutauschen und wirklich mit Endcaps zu besetzen,
ja.
die da mal aufräumen.
Ja.
So, du musst quasi die komplette Partei, die Libertären und die PDV in die FDP holen, um da mal komplett aufzuräumen, die ganzen Sozialisten da auszumisten, die ganzen, die vorne rum das sagen und hintenrum das machen, was anderes machen, die müssen alle, du kannst, eigentlich ist die FDP, die ist nicht mehr rettbar.
Wobei.
Wer ist denn da noch? Wir haben ja eben gefragt, wer ist denn in der CDU noch, der die CDU vertritt? Wer ist denn in der SPD noch, der die SPD vertritt oder das, was sie angeblich sein soll, vertritt?
Komm, das
in der FDP hast du genauso keinen. Kubicki, weg mit dem. Afuera.
Ja.
Der stimmt genau das Gegenteil ab von dem, was er am Vortag gesagt hat.
Wobei das ist.
Der ist eine Laberbacke.
Guck mal. Und das ist genau das, was hier, ich glaube, auf uns zukommen könnte. Ich sage könnte. Also mit diesem Chaos, das um uns herum gewissermaßen gerade entsteht, auch das Chaos, mit dem sich hier unsere Parteisoldaten, auch die Oberen, auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, die Bereitschaft, überhaupt so einen Führungsposten in so einer Partei zu übernehmen, die sinkt, glaube ich, tendenziell. Weil, wie gesagt, den Leuten schon gewahr wird, also beziehungsweise auch den Politikern gewahr wird, die Stimmung in diesem Land, die scheint sich zu drehen, die scheint sich zu kippen, die scheint nicht mehr ganz so positiv zu sein. Ich meine, wir kriegen es ja mit, wir haben es das ganze Jahr über mitgekriegt während des Wahlkampfes, so als Politiker der etablierten Parteien musstest du in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern, musstest du gut darüber nachdenken, wo du auftrittst. Ne? Also du hast gewusst, du wirst da konfrontiert. Ja. So, und was ich mir jetzt vorstellen könnte, also diese opportunistischen Kräfte, die sich ja natürlich in so einem System, wenn alles gut und tutti und paletti und glatt läuft, ja, die sich dann so nach oben spülen lassen, die werden in so einer, ich sag mal, Stimmungslage vielleicht eher abgeschreckt werden von einer höheren Parteilaufbahn. Mhm. Die werden dann vielleicht sagen so, okay, ist vielleicht doch nichts für mich, dann werde ich irgendwo anders korrupt, ja. So.
Ja, oder wenn es halt wirklich fähige Leute sind, die verdienen ja in der freien Wirtschaft viel mehr als in so einem in so einem Parteien-System.
Ja, aber guck mal, weißt du, auch so, weiß ich nicht, wer weiß, was uns ins Haus steht. Also ich persönlich denke ja irgendwie irgendwas mit, wie sagt der André immer, hier Kai in der Kiste. Irgendwie kommt dann aus irgendeiner Ecke, ploppen dann vielleicht neue Figuren auf. Die haben wir ja alle vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm, ne? So, aber ich glaube, das könnte uns bevorstehen, dass wir vermutlich in den nächsten Monaten, gerade so im neuen Jahr, dass wir da vielleicht auch ganz, ganz neue Köpfe präsentiert bekommen.
Möglich.
Also es würde jedenfalls.
Die Alten, das ist halt alles einfach alles noch lächerlich.
Ich glaube,
wie gesagt, wenn jetzt eine Esken nachrückt, wenn jetzt irgendwie, ja gut, Pistorius wäre ja in der Nummer drin, aber ist keine Ahnung, wer rückt bei der CDU nach? Also alle, die da irgendwo
ja.
rumwabern und einfach nur ihr parasitäres Dasein fristen.
Und jetzt denk doch noch mal darüber nach, dass es ja einen Drehbuchautor zu geben scheint.
Ja.
Ja, also wenn wir jetzt noch mal, ich meine, wir
da
werden.
Das ist ja wieder die Frage, wer ist der deutsche Musk?
Ja, wer ist der deutsche Musk? Wer ist der deutsche
Wer könnte der deutsche Musk werden? Wer könnte
Der deutsche Musk?
Wer könnte sich, weiß ich nicht.
Wen? Also,
ey, ohne Spaß, keine Ahnung.
Nee, hier, wir haben sowas nicht.
Ne? Nee, haben wir nicht.
Nee, sowas haben wir nicht, ne? Das ist nie unser. Da können wir nur hoffen, dass Musk und Trump die Marines schicken und uns wieder befreien oder sowas. Oder vielleicht werden wir ja wirklich mal offiziell dann 51. Staat.
Stimmt, das könnten wir dem ja mal anbieten.
Das wäre, glaube ich.
Ey, Trump, wo du gerade dabei bist, andere Länder einzugliedern.
Bitte?
Ja, hallo.
Wir machen mit. Wir sind dann sowas wie Außenposten, ne?
Ja, genau.
So eine Enklave in Europa. Warum nicht? Ich glaube, was Besseres könnte uns gar nicht passieren.
Das ginge nicht.
Also, schlauer Satz.
Schlauer Satz, ja. Das stimmt, wir haben viel zu wenig, also wir haben viele schlaue Sätze gesagt, aber viel zu wenig schlauer Satz gesagt.
Da musst du gleich mal einfach hier durch das Transkript durchgehen.
Ja, ja, da war schon einiges da.
Aber wie gesagt, ich denke hier, wenn man das Ganze so unter der, also wenn man sich dieser Perspektive annimmt und sagt, okay, pass auf, hier scheint es irgendwie wohl so ein Drehbuch zu geben und wir betrachten uns jetzt die letzte Staffel, dann ist doch wirklich die letzte Staffel, wie soll ich sagen, für den Zuschauer gewissermaßen so eine Vorbereitung dafür, dass das doch alles nur noch Schrottdarsteller sind. Da muss es jetzt neue Darsteller geben. Es braucht neue Köpfe, neue Charaktere, nach dem, was im letzten Jahr passiert.
Oder wir setzen die Sendung einfach ab.
Und dann?
Anarchokapitalismus.
Das wird nicht passieren.
Okay. Wäre auch so schön gewesen.
Das glaube ich nicht. Und außerdem, also ich glaube, die da oben oder wo auch immer, die sich den ganzen Quatsch hier angucken, die sind, glaube ich, hoch amüsiert. Sowas setzt du doch nicht ab. Ja. So, du musst jetzt halt nur Vollgas geben. Ne? Die nächste Staffel, die muss natürlich noch viel, viel, viel besser werden.
Sie darf vor allem nicht blöd werden irgendwie.
Nee. Also absurd ist es ja jetzt schon.
Ja, genau.
Aber so
richtig blöd. So keine Ahnung, wie die Simpsons jetzt sind. So richtig flacher Humor, komplett Kacke.
Mm.
Nee.
Ich muss sagen, der Unterhaltungswert.
Der Unterhaltungswert ist
hat gut. Hier doch jetzt, ich meine auch so hier dieser Serie, der Unterhaltungswert hat in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen. Also es ist, glaube ich, der entgegengesetzte Trend zu den Simpsons. Insofern bin ich da optimistisch, was das nächste Jahr
hat zugenommen.
Angeht. Also da wird dann wahrscheinlich hier nochmal die Schlagzahl erhöht an Gags und an dramatischen Spins. Ja, und irgendwann einmal können wir ja darauf hoffen, dass das dann vielleicht irgendwann mal so ein Spin-off ist und wir in einer völlig anderen Serie landen.
Das ist möglich, ja.
Man weiß es nicht. Ja.
Vielleicht landen wir irgendwann in einer Familienunterhaltungssendung mit Alice Weidel, ihrer Frau und ihren Adoptivkindern. Hat sie Adoptivkinder?
Ja, ich glaube ja. Oder vielleicht sind die auch selbst geboren, weiß ich nicht. Ich habe mich mit ihrem Familienleben Ich habe mich mit ihrem Familienleben nie so auseinandergesetzt.
Jetzt haben wir das große libertäre Thema überhaupt nicht gemacht.
Welches?
Ne? Eigentum hier.
Stimmt. Aber mein Gehirn ist schon.
Ich mache das in Jungbrutal Marktradikal. Ja. Ich nehme das bei Jungbrutal Marktradikal als Thema rein. Da werde ich dann wahrscheinlich 20 Minuten Monolog halten.
Aber das hätte jetzt hier auch so thematisch so.
Hätte nicht reingepasst.
Nee, irgendwie. Nee. Da hätten wir uns jetzt.
Schauen Sie, abonnieren Sie Jungbrutal Marktradikal auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Und ich glaube, wir sind sogar bei Amazon gelistet. Was ich für unsere Podcasts immer noch nicht geschafft habe. Und dann sprechen wir da am Sonntag jetzt mal drüber. Da sind ja auch drei Endcaps dabei. Da können wir mal ausdiskutieren, wie das denn mit dem Eigentum und dem legalen Erwerb und dem legitimen Erwerb, meine ich natürlich, funktioniert. Und ob der Staat legitimer Eigentümer sein kann oder nicht.
Oder sollte.
Ja, können wir da. Eine lustige Meldung habe ich aber noch.
Ich höre. Lustiger als das mit Beatrix von Storch und Korrektiv.
Ich sage jetzt einfach mal ja, damit die Leute dranbleiben.
Okay.
WDR aktuell hat geschrieben, die Plattform X ist toxisch, meint unsere Kolumnistin. Sie hat keine Lust mehr auf Beleidigungen und Fake News. Sie sagt bei X, das ist doch die Ethikratschefin, oder? Lol. Egal. Ich bin dann auch mal weg. Also die schreibt sich bei X, also wie das englische Wort buy, also kaufen.
Buy.
Hier steht natürlich buy mit wie tschö. Egal, Witze, die man erklären muss. Ich bin dann auch mal weg. So.
Ja.
Und daraufhin Gerd Buhrmann, Grüße gehen raus, wenn er das hier sieht, beim Indubio-Podcast von Axel des Guten, schreibt dazu. Ist es nicht wunderbar, wenn man eine toxische Beziehung einfach so verlassen kann? Also wie die Kolumnistin vom WDR. Die Beziehung zu X kann beendet werden. Der WDR zwingt mich dazu, in der Beziehung zu bleiben. Ich muss dem WDR Geld geben. Das ist zutiefst toxisch, ja sogar gewalttätig toxisch. Finde ich einen großartigen Beitrag. Er hat auch 1900 Likes dafür gekriegt, der WDR 75. Finde ich einen großartigen Beitrag. Also man, man muss es den Leuten immer wieder ins Gesicht drücken, dass wir in einer gewalttätigen Gesellschaft leben und diese toxische Beziehung zwischen Staat und Bürger nicht so einfach aufgelöst werden kann, ja, wohingegen in einer freien Marktwirtschaft jeder X verlassen kann, Facebook verlassen kann, das Internet komplett abschaffen, DSL-Anbieter kündigen, Mobilfunkanbieter kündigen, fertig, hast du damit nichts mehr zu tun. Die Beziehung mit dem Staat bleibt bestehen. Es gibt auch Auswege, Vanlife, auf dem Boot ziehen, Bohrinsel, was auch immer. Aber das ist halt auch nichts für jeden, ne?
Nee.
Aber, ja.
Bist du auf einer Bohrinsel leben?
Keine Ahnung, wenn die cool ist.
Was ist
also, cool? Also, nicht auf einer aktiven, nicht auf einer aktiven Bohrinsel, wo da geschafft wird und stinkt und alles kacke, aber so eine stillgelegte.
Ja, und was soll da
cool dran? Mit ein paar dran? Coolen Leuten irgendwie. Doch.
Nee.
Mir ist wichtig, fließend Wasser, das ist da möglich, und eine Wassertoilette.
Ja.
Das ist mir wichtig. Was ist mir noch wichtig? Sonst nicht mehr viel.
Bier?
Das kann man einfliegen.
Ach so, ja, gut. Ja, ich weiß. Ja.
Also, das ist halt was mich von Vanlife oder Boatlife abschreckt. So, kein fließend Wasser aus dem Hahn.
Ja.
Und keine Wassertoilette.
Ja, das würde mich, glaube ich, auch abschrecken. Ja.
Wie dem auch sei.
Wir haben mal wieder normale Länge, anderthalb Stunden muss reichen. Stunden. Also mein Gehirn kocht wieder. Und ja, meine Damen und Herren, nächste Woche ist es dann wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit und Bier.
Hello.
Dann bei unserem Weihnachtsspecial. Wie gesagt, wenn Sie nicht live vor Ort dabei sein können, ab 15 Uhr werden wir versuchen,
ich bin zuversichtlich.
Wenn es technisch klappt, werden wir versuchen, dieses Weihnachtsspecial live zu streamen. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir den Stream einfach weiterlaufen lassen über 6 Stunden Weihnachtsfeier oder so.
Wir haben ihm ja gesagt, unserem Wirt, ab 18 Uhr kann er wieder normale Gäste einlassen. Genau. Ist dann vielleicht ein bisschen hinderlich, wenn da Equipment steht und so.
Stimmt. Wobei der Laptop, der kann dann ja noch laufen und dann können wir ja immer so in die, schauen wir mal, mal. Also wie gesagt, nächste Woche, Donnerstag, 15 Uhr sind wir dann live für Sie wieder da. So entweder direkt vor Ort oder eben hier bei YouTube.
Genau.
Ja, bis dahin, meine Damen und Herren.
Alles Gute. Und tschüss.
Genau.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abo.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.